New York. Es ist der 3. August 1998, ein Montag. SAP geht an diesem Tag in den USA an die Börse. Ein schöner Sommermorgen, in Manhattan hat es bereits 20 Grad. Im Süden der Halbinsel wurde, thematisch ganz passend, ein Banner quer über die Fassade der New Yorker Börse gespannt. Auf dem Banner steht: Catch the SAP Wave. Im Börsengebäude hat sich der innere Zirkel des SAP-Vorstands auf der Empore versammelt und blickt hinab in den Handelssaal. Pünktlich um 9.30 Uhr ist es soweit. Hasso Plattner, damals seit einem Jahr CEO des Softwareunternehmens, drückt auf einen Knopf. Der Schlegel setzt sich in Bewegung und die berühmte Glocke läutet. Der Börsentag ist eröffnet und SAP jetzt eine in den USA gehandelte Tech-Aktie. Wie IBM und Microsoft, die damaligen Giganten der IT-Industrie. Bereits 10 Jahre zuvor hatte sich das Waldorfer Softwareunternehmen von einer GmbH in eine AG umgewandelt, um Kapital für die internationale Expansion zu sammeln. Seit November 1988 werden SAP-Aktien in Frankfurt und Stuttgart an der Börse gehandelt. Nun also auch in New York. Natürlich fällt hier alles etwas größer und spektakulärer aus. Eine Listung an der New York Stock Exchange, der wichtigsten Börse der Welt, das ist der ultimative Ritterschlag. Firmen, deren Aktien hier gehandelt werden, haben es geschafft. Entsprechend pompös feiern Newbies ihr Wall Street-Debüt. Erst recht Ende der 1990er Jahre. Die New Economy beginnt damals langsam heiß zu laufen. E-Commerce-Startups, Tech-Unternehmen und überhaupt alles, was irgendwie nach Internet klingt, gilt als die Zukunft. Investoren überschütten GründerInnen mit Geld. Die zahlreichen Börsenneulinge aus der Online-Branche gönnen sich rauschende Partys. Selbst SAP legt in New York das firmeneigene Understatement ab und liefert ein Spektakel. Wobei es einen New Yorker PR-Berater einige Mühe gekostet haben soll, den Vorstand daheim im badischen Waldorf von seiner Idee zu überzeugen. Eine Strandparty mitten im sommerlichen Manhattan.
Sportlich und mit großem Teamgeist präsentiert sich SAP an der Wall Street. Zur Notierung an der New York Stock Exchange hat das Softwarehaus tonnenweise Sand angeschüttet. In einem Beachvolleyballturnier demonstrieren die SAP-Mitarbeiter den US-Anlegern, wie dynamisch und ausdauernd das junge Unternehmen aus Deutschland ist.
Der deutsche Nachrichtensender NTV reportiert damals vom US-Börsendebüt. Für das hat SAP nicht nur, wie gerade gehört, mehrere LKW-Ladungen Sand vor dem Portal der New York Stock Exchange abladen lassen, sondern auch echte Palmen aufgestellt. Und während einige sportliche SAPler für die TV-Kameras draußen dekorativ baggern, blocken und schmettern, beginnen drin die Vorbereitung für die Feier des Börsengangs. Nach Schluss des Handelstages läutet Hasso Plattner erneut die Glocke. Dann wirft die SAP-Chefetage die ersten von insgesamt 7.000 mit SAP-Logo gedruckten Strandbälle auf das Börsenparkett. Es gibt exotische Cocktails und als Live-Act Cool in the Gang. It wasn't your typical German party, kommentiert das Wall Street Journal die Show, deren Budget das einer durchschnittlichen Weihnachtsfeier in Waldorf überschritten haben dürfte. Der Artikel zitiert auch einen deutschen Touristen, der sich das Spektakel angeschaut hat. Das ist nicht sehr professionell, beschwert sich der IT-Student aus Göttingen gegenüber dem Reporter. Wer SAP nicht kenne, würde denken, hier feiere ein Brausehersteller, aber doch kein seriöses deutsches Unternehmen, das sein Geld mit Business-Software verdient. Aber genau darum ging es ja. Bislang war der Name SAP in den USA allenfalls unter IT-Spezialisten ein Begriff. Die Beachparty sollte das ändern. Geld musste SAP mit dem Börsengang nämlich nicht einsammeln. Davon hatten die Waldorfer genug. Im Jahr vor dem US-Börsengang hatte man pünktlich zum 25. Firmengeburtstag erstmals mehr als 1 Milliarde D-Mark Gewinn erwirtschaftet. Die Firma expandierte, machte bereits 4/5 ihres Umsatzes außerhalb von Deutschland und hatte sich als Global Player auf dem Feld der Enterprise Software etabliert. Was noch fehlte? Ein zeitgemäßes Image. SAP als dynamisches Tech-Unternehmen, das bei den Cool Kids der New Economy mitspielen darf. Und Hasso Plattner hatte erkannt. Der Weg zu diesem neuen Image für die graue B2B-Maus aus Germany führt über New York. Mein Name ist Julia Niemann und das ist die SAP-Story, ein OMR-Original. Folge 3, die Killer-Applikation.
It's time for change.
SAP's first quarter profit.
Das wertvollste Börsennotierte Unternehmen in Deutschland.
In vielen, vielen Dingen.
Vor allem Unternehmen hat ja SAP Software.
Auf zu niedriges Wachstum zu gehen, das war einfach langweilig.
They should just keep doing accounting.
Wir sind SAP, wir wollen mehr.
Also wir haben das nicht gemacht, um Geld zu akquirieren oder um neue Investoren zu haben, sondern wir haben das tatsächlich gemacht wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Das ist Henning Kagermann. Wir haben in der zweiten Folge gehört, wie er vom Mitarbeiter Nummer 80 zum ersten Nichtgründer an der Spitze von SAP aufgestiegen ist. 1998 hatte er den Chefsessel von Dietmar Hopp übernommen. Der US-Börsengang war das erste große Projekt, das Kagermann als Co-CEO neben Hasso Plattner verantwortete.
Ziemlich am Anfang sind wir an die Börse in Amerika gegangen. Das war ein ganz wichtiger Schritt, weil es war hochinteressant zu sehen, dass in Amerika immer nur die Firmen genannt wurden, die dort gelistet waren. Das heißt, da kamen alle die Konkurrenten auf, nur SAP nicht in den Nachrichten, unten in dem Ticker.
Mit der Listung in New York ändert sich das. Das praktischerweise mit dem Firmennamen identische Börsenkürzel SAP flackert nun in Dauerschleife am unteren Bildrand der amerikanischen Wirtschafts-TV-Sender. Die AnlegerInnen dürfen die drei Buchstaben damals zunächst mit mäßiger Begeisterung betrachtet haben. Die SAP-Aktie verliert nach dem IPO bis Jahresende rund ein Drittel ihres Werts. Etwa im gleichen Maß schrumpft der Umsatz des Konzerns gegenüber Vorjahr. Doch das Unternehmen wächst dafür auf einer anderen Ebene. Ende 1998 beschäftigt SAP weltweit 19.000 Menschen. Ein Drittel mehr als 12 Monate zuvor. Die neuen Mitarbeitenden tüfteln unter anderem an mysap.com, einem Produkt, mit dem SAP sich mit etwas Verspätung endlich als zentraler Enabler der New Economy etablieren möchte. Und bald darauf, im Frühjahr 2000, voll vom Platzen der Dotcom-Blase erwischt wird. Wir werden darauf noch zurückkommen. Doch erst einmal schauen wir uns an, wie SAP überhaupt von einem mittelständischen deutschen IT-Unternehmen mit einer Handvoll Auslandsdependancen zum Weltkonzern mit Kunden in nahezu jedem Staat der Erde werden konnte. Dabei spielt eine radikal neu gedachte Variante des eigenen Produkts eine zentrale Rolle. Die Ironie dabei: ehe die neue Version der ERP-Software mit dem Namen R3 zur Basis eines imposanten Wachstums wurde, hätte das Projekt die Firma um ein Haar in eine Krise mit ungewissem Ausgang gestürzt. In den vergangenen Folgen hatten wir schon gehört, wie die SAP-Gründer um Dietmar Hopp und Hasso Plattner ihre Idee einer Realtime-Standard-Software Modul um Modul erweitert und schließlich zu einem komplexen ERP-Programm gebündelt haben. Das System R digitalisierte ab Anfang der 1970er Jahre die einzelnen Abteilungen der Kunden. Mit dem 1979 veröffentlichten Nachfolger R2 wurde es dann möglich, alle zentralen Prozesse ihres Unternehmens mit einer einzigen integrierten Software zu managen. Doch natürlich entwickelte sich nicht nur die Software weiter, sondern auch die Hardware. Die Hersteller arbeiteten an einer neuen Generation von Computern. Die waren Anfang der 90er kleiner und preiswerter als die bekannten Mainframes, die leistungsstarken Zentralrechner, die inzwischen bei vielen Firmen im Keller standen. Und das bedeutete auch, so der IT-Historiker Timo Leimbach, dass die Walldorfer ein Produkt brauchten für die Zeit nach R2.
Da hat man wirklich einen wunderbaren Monolith an Software geschaffen, der auch wunderbar funktionierte und der für viele von den alten SAP-Leuten ausdrückte, das, was man eigentlich als Idee mal hatte. Aber in den 80er Jahren veränderte sich ja die Branche halt massiv. Die großen Mainframes wurden immer unbeliebter. Die Firmen haben diese kleineren Rechner, also zum Beispiel diese Deckrechner, PDBT, die man aus den Hackerfilmen und so weiter alles kennt, in die Büros reingeholt. Und dafür brauchte man ja auch Software und die mussten ja auch dann irgendwas miteinander tun können.
Auch beim dominierenden Mainframe-Anbieter IBM erkannte man die Vorzeichen des Umbruchs und reagierte. Der Konzern wollte mitmischen, wenn sich IT-Systeme dank preiswerterer Hardware bald auch bei kleineren Unternehmen ausbreiten. Die dafür konzipierte Modellreihe AS400 sollte der ganz große Wurf werden. Ein kleinerer, preiswerterer Computer, der aber auch mit einem Mainframe verbunden werden kann. Eine extrem komplexe Aufgabe, wie sich herausstellen sollte. IBM war Ende der 1980er Jahre nach wie vor der wichtigste Partner von SAP. Darum gab es keinen Zweifel, dass direkt nach IBMs Ankündigung der neuen Rechnergeneration in Walldorf begonnen wurde, eine Version des ERP-Programms für die AS400 zu entwickeln.
Bisher hatte man ja vor allen Dingen Firmen auf der Liste, große DAX-Unternehmen, Unternehmen, die mehrere tausende Mitarbeiter hatten, mehrere Standorte und so weiter. Und jetzt dachte man mehr an solche Firmen, die vielleicht so 2, 3, 4, 5, 6.000 Mitarbeiter haben. Und deswegen war das so ein bisschen ein neuer Markt, den man sich erschließen wollte und wo man drauf hoffte, auch mit IBM mitschwimmen zu können.
Doch statt mitzuschwimmen, wäre SAP beinahe ertrunken. IBM stößt auf gravierende Probleme bei der Umsetzung seines Systems Application Architecture genannten Konzepts. Der Plan war brillant. Eine einheitliche Architektur und klare Standards sollten dafür sorgen, dass für IBM geschriebene Software sowohl auf den Mainframe-Rechnern als auch auf den neuen, kleineren Systemen läuft. In der Praxis ruckelte die Lösung jedoch gewaltig. SAP bekommt sein Code auf dem zur Verfügung stehenden AS400-System einfach nicht stabil zum Laufen. Das ist besonders dramatisch, weil die CeBIT in Hannover, damals eine der bedeutendsten IT-Messen der Welt, immer näher rückt. Die Walldorfer wollen dort im März 1991 einen Ausblick auf die neue Mittelstandssoftware R3 präsentieren. Ein Jahr später soll die fertige Software ausgeliefert werden. Anfang 1991 sieht es jedoch ganz und gar nicht danach aus, dass dieser Zeitplan eingehalten werden kann. Es kursieren unterschiedliche Versionen der Geschichte, wie es am Ende doch geklappt hat. In einem sind sich aber alle einig. 6 Wochen vor der geplanten R3 Sneak Peek bei der CeBIT droht SAP ein Super-GAU. Ohne zu sehr in die technologischen Tiefen hinabsteigen zu wollen. Der Mythos um die Rettung von R3 geht so. Während der Entwicklung der neuen Software tauchten immer massivere Probleme auf. Beim Debugging, also der Phase, in der es darum geht, unerwartete Fehler des Programms zu analysieren und zu beseitigen, stürzen nach und nach immer sämtliche Prozessoren des dazu verwendeten Mainframe-Rechners ab. Ende Januar 1991 kommt es zu einem abendlichen Krisenmeeting in Walldorf. Die Anspannung in dem für 15 Leute viel zu kleinen Raum soll so hoch gewesen sein, dass alle Teilnehmenden inklusive Hasso Plattner stehen oder nervös herumlaufen, statt zu sitzen. Es herrscht große Ratlosigkeit. Niemand sieht einen Weg, das Problem zu beheben. Mit Pathos in der Stimme soll Hasso Plattner das Projekt R3 bei diesem Meeting für beendet erklärt haben. Dann aber hat jemand aus der Runde eine Idee. Man habe doch diese Workstation, einen kleinen, aber leistungsfähigen Rechner, der gewöhnlich zur Entwicklung von Software genutzt wird. Man könnte versuchen, die Software darauf laufen zu lassen. Das war zwar nicht, was man in Hannover vorstellen wollte, aber immerhin ein Ansatz, damit SAP bei der CeBIT überhaupt etwas zeigen kann. Auch Anfang der 90er gab es in der schnelllebigen Softwarebranche keine größere Sünde, als Erwartungen auf neue Funktionen zu wecken und dann nicht liefern zu können. Plattner soll dann den Raum verlassen haben und seine Leute machten weiter.
War das der geniale Schachzug? War das die Verzweiflung? Was auch immer. Aber letztlich war es halt einfach ein Schritt, weil man eben in einer Lage war, wo man viel Geld in eine Entwicklung gestellt hat, wo man weiter musste, wo man auch unter dem Druck stand. Man hatte mehrfach neue Systeme angekündigt und man hatte sie nicht gezeigt. Die Kunden wurden unzufrieden. Alle wollten jetzt wissen, wo es hingeht. Und dann hat man sich einfach entschieden, okay, dann verkaufen wir es eben auch auf diesen System und hat damit einen Prozess mitgetrieben, der dann eben zum Sturz dieser Mainframe-Welt geführt hat und der dann auch diese kleinen Serverprinzipien rausgebracht hat und eben mit R3 dann natürlich auch eine ganz neue Welt für Unternehmenssoftware entwickelt hat.
So fasst Timo Leimbach die letztlich geglückte Rettungsaktion zusammen. Aus der ging nämlich nicht nur ein funktionierender Dummy für die CeBIT hervor, sondern ein komplett anderes Produkt, als SAP eigentlich geplant hatte. Bislang hatten die Walldorfer zunächst immer IBM im Blick, wenn es um die Weiterentwicklung der eigenen Software ging. Anschließend wurde diese dann für Computersysteme von anderen Herstellern angepasst. So war es auch bei R3 gedacht. Doch der ungeplante Umstieg auf eine andere Hardware machte aus der Mittelstandslösung auf einmal einen künftigen Rivalen von R2. Denn im Grunde war Unix, das Betriebssystem der Workstation, die perfekte Basis für die wichtigste Neuerung von R3 gegenüber R2. Die neue Version von SAPs ERP-Software folgte dem sogenannten Client-Server-Prinzip. Dabei gibt es nicht mehr den einen zentralen Mainframe-Rechner, an den alle Terminals angeschlossen werden, sondern, etwas vereinfacht gesagt, ein Netzwerk aus leistungsstarken Servern, die mit Datenbanken verbunden sind und einfachen Arbeitsplatzrechnern, auf denen nur die gerade benötigten Programme ausgeführt werden. Zentral ist dabei, dass Anfragen nicht mehr nacheinander von einem mächtigen Computer bearbeitet werden, sondern auf mehrere Rechner verteilt und parallel erledigt werden können. Das macht das Gesamtsystem schneller, stabiler und zugleich flexibler. Darum sollte R3 auch nicht der Nachfolger von R2 sein, wenngleich der Name danach klingt, sondern dem bekannten Realtime-Versprechen von SAP, daher das R, ein Update für das dämmernde Client-Server-Zeitalter verpassen und den Walldorfern helfen, neue Kundengruppen für ihre ERP-Standardsoftware zu erschließen. Neben der Marktreife des Client-Server-Modells fallen in die 1980er Jahre eine Reihe weiterer disruptiver Entwicklungen in der Informationstechnologie. Die Miniaturisierung schreitet immer zügiger voran. Computer mit ordentlicher Rechenpower passen vielleicht noch nicht unter, aber doch schon neben den Schreibtisch. Und ein neuer Typ von Datenbanken, sogenannte relationale Datenbanken, bei denen man Daten flexibler abspeichern kann, löst die alten, starren, hierarchischen Datenbanken ab.
All das war sozusagen da und man brauchte eine Killer-Applikation. Und SAP hat dann glücklicherweise diese Killer-Applikation, wie man es heute nennen würde, geliefert.
R3, so Timo Leimbach, habe für Unternehmen außerdem die Hoffnung bedeutet, wieder Ordnung in den IT-Wildwuchs bringen zu können, der bei einigen Firmen um sich griff. Mehr und mehr Abteilungen hätten sich eigene Workstations zugelegt, um etwa mal schnell eine Rechnung schreiben zu können und nicht von der trägen Zentral-IT im Keller abhängig zu sein. Darum fällt das Feedback des Fachpublikums auf das von SAP auf der CeBIT 1991 vorgestellte R3 sehr positiv aus. Nicht, obwohl es auf einem Unix-System läuft, sondern genau deswegen. Zwar wird weiter an einer Version für IBMs AS400 gearbeitet, die Priorität aber liegt nun auf der Unix-Version. Ich weiß nicht, wie viele Personen bei SAP, außerhalb der Handvoll Leute, die beim legendären Krisenmeeting dabei gewesen waren, damals ahnen konnten, wie knapp das Projekt R3 am Aus vorbeigeschlittert ist. Nach der geglückten CeBIT-Premiere zumindest herrscht in Walldorf gespannte Euphorie. Im Eingangsbereich des SAP-Hauptgebäudes wird eine Uhr installiert, die die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zum Release herunterzählt. Jedem dürfte nun klar gewesen sein, R3 ist die Zukunft von SAP. Oben, in der Vorstandsetage, blicken sie allerdings mit gemischten Gefühlen auf diese Zukunft. Denn die Aufwertung, die R3 erfahren hatte, vom kleinen Bruder zum potenziellen Nachfolger des Bestsellers R2, schafft ein handfestes Problem. Wenn SAP all-in beim Client-Server-Ansatz geht und sich so an die Spitze derer setzt, die auf den Sturz des Mainframes, wie Timo Leimbach es genannt hat, wetten, mit welchen Argumenten kann man den Kunden dann noch R2 verkaufen? In langen Debatten um den richtigen Zeitpunkt und die beste Strategie für die R3-Einführung hacken Dietmar Hopp und Hasso Plattner darum eine besondere Strategie aus. In Deutschland, damals noch der mit weitem Abstand wichtigste Markt für SAP, lässt man alles mehr oder minder beim Alten und preist das ausgereifte R2 weiterhin als Maß der Dinge an. Zum Pioniermarkt für R3 werden die USA ausgerufen. Dort war man ohnehin experimentierfreudiger und in Sachen IT Europa immer ein paar Jahre voraus. Außerdem hat SAP jenseits des Atlantiks, obwohl es dort seit 1988 eine eigene US-Niederlassung gibt, gerade einmal 50 R2-Installationen verkaufen können. Das Risiko, diese Kunden nun vor den Kopf zu stoßen, ist also deutlich kleiner als daheim in Europa. Doch der Erfolg von R3 ist eine Success-Story born in the USA. Der 1. Januar 1993 wird zum Tag bestimmt, an dem der Siegeszug von SAP in den USA beginnen soll. Schon einige Wochen zuvor beginnt man in SAPs US-Niederlassung in Philadelphia mit den Vorbereitungen des Launches. Der soll dem lokalen Publikum als US-Ereignis verkauft werden. Als Bühne wird SAPs Hausmesse Sapphire erwählt. Der Name des Events klingt nicht nur edel und stellt eine Assoziation des deutschen Softwarehauses mit dem blauen Edelstein her. Er schafft auch ein positives Framing des Firmennamens für amerikanische LeserInnen. Denn als SAP bezeichnet man dort jemanden, der etwas tump ist und sich leicht übertölpeln lässt. Als solcher wollen die Walldorfer auf ihrem Zukunftsmarkt selbstverständlich nicht gelten. Aber das nur am Rande. Im September 1992 steht Hasso Plattner also bei der Sapphire in Orlando, Florida, auf der Bühne und macht ein vollmundiges, überhaupt nicht SAP-typisches Versprechen. Wer hier vor Ort einen R3-Vertrag unterschreibt, hat das System 6 Wochen später auf seinem Rechner. Zwar liegt man bei der Entwicklung inzwischen sogar vor dem Zeitplan und in Deutschland läuft schon bei ein paar Dutzend Kunden R3. Doch zum Zeitpunkt von Plattners Ankündigung existiert noch keine englische Übersetzung. Also verspricht der CEO, SAP werde jeden Fehler, den die ersten US-Kunden finden, binnen 6 Wochen fixen oder direkt einen Übersetzer schicken. Vermutlich sind nach Plattners Sapphire-Rede in Walldorf einige Leute etwas nervös geworden und entsprechend erleichtert, dass es dann doch ein paar Wochen dauert, bis im Oktober 1992 der Computerhersteller Convex zum ersten R3-Kunden in den USA wird. Der Hersteller von Hochleistungsrechnern dürfte ein Wunschkunde von Hasso Plattner gewesen sein. Teil der US-Strategie ist es, möglichst schnell Deals mit Firmen mit hoher Strahlkraft abzuschließen. Wenn die IT-Industrie auf SAP setzt, dann ist wohl was dran am Versprechen der Deutschen, die fortschrittlichste Lösung für integrierte Geschäftsprozesse am Markt anzubieten. So die erhoffte Botschaft. Außerdem wissen sie in Walldorf, dass man den weltgrößten Softwaremarkt nicht aus dem Industriegebiet einer badischen Kleinstadt heraus erobert. Um das Commitment zu unterstreichen, lässt SAP zu Terminen mit interessierten US-Unternehmen hochrangige ManagerInnen und leitende EntwicklerInnen aus Deutschland einfliegen. Der Konzern eröffnet außerdem im Jahr 1993 in Foster City, mitten im Silicon Valley, ein Entwicklungslabor. Das zieht 4 Jahre später nach Palo Alto um, wenige Minuten entfernt vom Campus der berühmten Stanford University. SAP will nah am technologischen Fortschritt sein und Zugriff auf qualifiziertes Personal erlangen. Sicher aber auch zeigen, in welcher Liga man sich sieht. Dem psychologisch vielleicht wichtigsten Teil von SAPs US-Offensive aber übernimmt einer der Gründer selbst. Hasso Plattner hatte bereits in den Anfängen von SAP 20 Jahre zuvor beim ersten Kunden ICI regelmäßig Meetings und Präsentationen auf Englisch gehalten. Und er ist der technologische Vordenker der Firma. Darum dürfte ihm die Entscheidung nicht sehr schwer gefallen sein, künftig die Hälfte des Jahres in den USA zu verbringen. Für Henning Kagermann der entscheidende Faktor, damit SAP sich dort etablieren konnte.
Hasso ist damals nach Amerika gegangen, um das R3 zu promoten. Und ich erinnere mich, einer der Chefs der Top-Firmen hat das mal erzählt, da war ich dabei, dass der Hasso Plattner reinkam und ihn da überzeugt hat. Also er ist dann wirklich zu diesen Top-Tech-Firmen gegangen und hat dann mit leuchtenden Augen erzählt, dass das Beste ist und hat durchaus auch, ich sag mal, solche Key-Personen da überzeugt in Amerika.
Die Strategie geht auf. Im Laufe des Jahres 1993 schließen 66 Unternehmen aus den USA und Kanada R3-Verträge mit SAP. Damit ist die neue Software aus dem Stand für 80% des Jahresumsatzes der US-Tochter 231 Millionen D-Mark verantwortlich. Auch die neue Nähe zu den Schwergewichten der IT-Branche zahlt sich aus. Im April des Jahres kommt es zu einer Vereinbarung zwischen SAP und Microsoft. R3 wird auf das für Unternehmen entwickelte Betriebssystem Windows NT portiert. Ein weiterer Schritt der Abnabelung von IBM und Beleg für den wohl bedeutendsten Wandel in der Unternehmensgeschichte von SAP. Bislang war man Mitläufer, der sich an den Produktankündigungen seines wichtigsten Partners ausgerichtet hat. Nun ist SAP zum unabhängigen technologischen Vorreiter geworden. Die Zahlen, die die US-Tochter nach Walldorf übermittelt, wecken in der Zentrale ambitionierte Wachstumsfantasien. Damit diese Realität werden, braucht es aber mehr als Fleiß und strategische Cleverness. SAP spielt ein BWL-Trend in die Karten, der sich damals in den Vorstandsetagen ausbreitet. Denn während die Walldorfer groß und immer größer denken, schlagen vor allem US-Unternehmen Anfang der 90er Jahre die exakt entgegengesetzte Richtung ein.
Downsizing, downsizing, governments downsizing. Corporations are downsizing. Is Burger King the only place upsizing? Look at their new hamburger. 75% more beef than McDonald's hamburger. Upsizing. Might not be a word, but what a concept.
Mit diesem Werbeclip karikierte die Fastfood-Kette Burger King 1995 die größte Management-Manie des Jahrzehnts. Downsizing. Der Begriff bezeichnet die Idee, technologische Fortschritte zu nutzen, um bei sinkendem Energieverbrauch eine vergleichbare Leistung zu erzielen. Eine zweite Karriere machte der Begriff anschließend in der Betriebswirtschaftslehre. Dort stand Downsizing ab den 90er Jahren für eine Strategie, die darauf abzielte, unnötige Ausgaben zu streichen und die Performance zu verbessern. Alles mit dem Ziel, den Börsenwert des Unternehmens zu steigern. In der Praxis bedeutete Downsizing oft drastischen Personalabbau auf Kosten der verbliebenen Mitarbeitenden, deren Arbeitspensum stieg. Es gibt eine Studie über Massenentlassungen in den Jahren 1990 bis 2006. Die zeigt, der Effekt von Entlassungswellen auf den Aktienkurs war größer, sobald man diese Maßnahmen als Downsizing labelte. Aber zurück zu unserem Thema. Im IT-Bereich ist Downsizing eine Art Naturgesetz. Moore's Law besagt, dass sich die Rechenleistung bei gleichen Kosten innerhalb eines bestimmten Zeitraums verdoppelt. Praktisch bedeutet das, Computer werden immer billiger, beziehungsweise man muss für die gleiche Leistung weniger bezahlen. Lange profitierten die Anbieter von Mainframes von Moore's Law. Doch Anfang der 1990er Jahre begann der Effekt, sich gegen die Hersteller der hochgezüchteten Großrechner zu kehren. Es kam zu einem dramatischen Einbruch bei der Nachfrage nach Mainframes. Entsprechend erhöhte sich die Dringlichkeit für SAP, voll auf R3 zu setzen. Dass die brandneue Version der ERP-Software im Vergleich zum mächtigen R2 noch einen ziemlich begrenzten Funktionsumfang bot, war vor dem Hintergrund der Downsizing-Besessenheit der Ära vielleicht sogar ein Vorteil. Zum offiziellen Release 1993 passte das komplette Softwarepaket auf 2 CD-ROMs. Doch SAP erweitert R3 in rasantem Tempo. 4 Jahre später füllt der Code je nach Version bereits 14 bis 18 CD-ROMs. Nachdem SAP mit einem ersten US-Kunden aus der IT-Branche etwas für das Prestige des neuen Produkts R3 getan hatte, fädelt Hasso Plattner wenige Wochen später einen Deal ein, der wie ein Booster für das Renommee wirkt. Er gewinnt Chevron als Kunden, damals einer der 10 weltweit führenden Ölkonzerne. Das Unternehmen will seine IT auf Unix umstellen und öffnet SAP damit ein Fenster, um in die höchste Spielklasse der Wirtschaft aufzusteigen. Der schnelle Rollout der jungen Software bringt einige Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel, beim ausgereiften R2 reicht eine einzige telefonische Hotline, um Kunden zu helfen, falls doch mal was nicht funktioniert. Für R3 muss parallel zum laufenden Betrieb eine komplett neue Einheit für Customer Support aufgebaut werden, um die vielen Anfragen bewältigen zu können. Und es gibt noch ein anderes Problem. Auch in den USA sind die R2-Bestandskunden nicht ausnahmslos begeistert vom Strategieschwenk der Deutschen. Das sagt Henning Kagermann. In der Zeit des Rollouts hatte er die Aufgabe, die US-Altkunden davon zu überzeugen, dass der Übergang auf R3 sehr glatt verlaufen werde. Während seines Vortrags auf der Sapphire sei dann einer der anwesenden R2-Kunden aufgestanden und habe in die Runde gefragt:
Wer hier glaubt nicht, was der Mr. Kagermann da vorne gerade erzählt?
2 Drittel der Anwesenden hätten sich daraufhin von den Stühlen erhoben. Das hätte für einige Diskussionen in Waldorf gesorgt, erinnert sich Kagermann. Den Siegeszug von R3 können diese kleinen Dämpfer nicht aufhalten. Bereits im Juni 1994, also keine 1,5 Jahre nach dem Launch, kratzt SAP in den USA an der Marktführerschaft im Bereich ERP-Software. Nachdem man 1993 mit Microsoft eine Partnerschaft abgeschlossen hatte, wird der Konzern 1995 auch zum Kunden und führt R3 im Finanzbereich ein. Die Liste der Abnehmer wächst um prominente Namen wie Apple, IBM, Procter & Gamble. Bei SAP hofft man gleichzeitig, den Kundenkreis auch nach unten erweitern zu können. Medien berichten, in den USA sei ein Test mit einer abgespeckten Version von R3 geplant. Verläuft der erfolgreich, sollen KleinunternehmerInnen bald im Computerladen um die Ecke SAP-Software kaufen können. Auch auf dem Heimatmarkt wird die ERP-Lösung R3 zunehmend zum Standard. Das Jahr 1995 schließt SAP mit der bislang größten Einführung ab. Die Deutsche Telekom ordert eine Lizenz für 30.000 Arbeitsplätze. R3 ist mittlerweile SAPs größter Umsatzbringer. 1995 setzt das Waldorfer Unternehmen 2,7 Milliarden D-Mark um und die Aktie wird in den DAX aufgenommen. Allerdings stößt R3 nicht von Anfang an auf ungeteilte Begeisterung. Zu komplex, zu teuer, so lautet der Vorwurf. Vor allem in den ersten Jahren reiben sich manche IT-ExpertInnen, aber auch frustrierte Kunden an den Folgen einer R3-Einführung. Um die Software zum Laufen zu bringen, müssen in der Regel externe BeraterInnen angeheuert werden. Deren Tagessätze summieren sich schnell auf ein Vielfaches der Lizenzgebühr. Auch im laufenden Betrieb verschlinge die Software reichlich Geld und Arbeitskraft der IT-Abteilung, so die Kritik. Dazu die vielen Stunden an Schulungen für Mitarbeitende, damit die R3 überhaupt bedienen können. Bei SAP kommt die Kritik am neuen Flaggschiff-Produkt erwartungsgemäß weniger gut an. Auf einen negativen Bericht der IT-Fachzeitschrift Computerwoche streicht SAP das Anzeigenbudget für das Branchenblatt zusammen. Noch empfindlicher fällt die Reaktion auf einen Artikel in der Wirtschaftswoche im Frühjahr 1995 aus. Das Magazin bezeichnet SAPs R3-Kunden als Lemminge, eine Anspielung auf das Anfang der 90er Jahre extrem populäre Computerspiel Lemmings. Darin muss man kleine Figuren mit grünen Wuschelhaaren und drolligen Knollennasen davor bewahren, in einen tödlichen Abgrund zu stürzen. Die deutsche Wirtschaft ist fest in SAP-Hand, heißt es anklagend. Unter der eleganten Oberfläche der allgegenwärtigen ERP-Software stecke im Kern ein R2 in neuen Kleidern. Das müssen sie bei SAP als Schlag unter die Gürtellinie empfunden haben. Galt R3 intern doch als das Produkt, mit dem man sich technologisch an die Spitze der Nach-Mainframe-Ära gesetzt hatte. Es heißt, Hasso Plattner persönlich habe das Gespräch mit dem Verleger der Wirtschaftswoche gesucht. Die harsche Gegenwehr erfolgte aber nicht allein aufgrund von Plattners gekränkter Entwicklerehre. Die negative Presse hatte Auswirkungen auf den Aktienkurs seines seit 1988 börsennotierten Unternehmens. Wie drastisch die ausfallen konnten, musste Henning Hagermann 1996 erfahren. Damals gab es wieder Kritik an R3. Ein US-Marktforschungsunternehmen wagte die These, die Software sei spätestens im Jahr 2001 reif fürs Museum. Eine deutsche Tageszeitung hatte daraus eine Seite-1-Geschichte gemacht. Es war kurz nach Ostern, der Rest des Vorstands befand sich noch im Urlaub. Also habe er ein paar EntwicklerInnen zusammengetrommelt, sei mit ihnen die Kritikpunkte durchgegangen und habe eine Pressemitteilung aufsetzen lassen, erinnert sich Kagermann. Mit der wollte er, sachlich begründet, am folgenden Tag der angeblichen Museumsreife von R3 widersprechen.
Und damit das klingelt das Telefon und ich kann es nicht mehr abwimmeln. Sekretärin stellt durch und es ist einer dieser Analysten und sagt, Herr Kagermann, Ihre Aktie ist im freien Fall. Sie müssen das stoppen. Das ist gerade -8%. Und dann habe ich den Dietmar angerufen und habe gesagt, Dietmar, jetzt wird es hier schwierig und bla bla. Und der hat gesagt, naja, dann machen wir Folgendes. Wir machen eine außerordentliche Pressekonferenz. Wir zielen die Zahlen vor. Wir müssen eh demnächst die Zahlen machen. Machen wir früher. Und dann können wir auch darüber reden. Dann haben wir mit dem Hasson abends noch gesprochen, der war im Palo Alto. Dann sind wir da hingegangen, dann hat der Dietmar seine Zahlen erzählt. Die waren besser als erwartet. Das Technische, was ich da noch ein bisschen erzählt, war völlig irrelevant. Damit war klar, die SAP ist stark, ist selbstbewusst, ist besser als alle gedacht haben und die Sache war weg.
Diese kleine Anekdote zeigt, die Beurteilung eines Produkts durch ExpertInnen, die mediale Betrachtung einer Firma und deren Bewertung an der Börse müssen nicht unbedingt deckungsgleich sein. Und sie macht deutlich, wessen Urteil bei einem börsennotierten Unternehmen am Ende am schwersten wiegt. Natürlich hatte R3 zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wie jede Software, Schwächen, die mit der nächsten Version nachgebessert werden mussten. Ins Museum gehörte R3 Anfang des neuen Jahrtausends zumindest nicht. Letztlich hat SAP dann selbst entschieden, wann es soweit sein soll. Im Jahr 2027. Dann endet der Support für die letzte Version der ERP-Software, die auf R3 basiert. R3 wurde zum internationalen Bestseller. Doch anders als bei den Vorgängerversionen gründete der Erfolg nicht allein auf dem Ruhm der Software, die sich zunächst über Mund-zu-Mund-Propaganda und später durch ihr Renommee verkaufte. SAP wollte mit R3 einen Markt erobern, auf dem man zuvor wenig erfolgreich war. Als nicht allzu bekanntes ausländisches Unternehmen, das sich zudem gegen heimische Konkurrenz durchsetzen musste, ging dies nicht ohne Werbung. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, brach mit dem Selbstverständnis in Waldorf. SAP brauchte keine Werbung. Prospekte wurden gegen Schutzgebühr verkauft. Marketing war vor der R3-Ära ein Fremdwort. Beziehungsweise man hatte eine sehr eigene Definition von Marketing, wie Tom Pfister erklärt, den wir bereits in der zweiten Episode kennengelernt haben.
Weil der Hasso hat dazu mal immer gesagt, wir machen das beste Produkt, wir sind wie die Mercedes, wie die Audi, wir machen Top-Produkte wie die BMW. Das spricht sich rum und der Kunde ruft uns an. Ich vergesse nie das erste Marketing-Meeting, das war in Luzern, da war ich Marketingleiter und da kam auch der Hasso und der hat gesagt, ihr seid alles so motivierte, junge, passionate Leute, aber ihr müsst verstehen, wir sitzen da und warten, bis das Telefon klingelt, um die Kunden was bestellen. Das ist Marketing und Sales bei SAP.
So ganz stimmte das natürlich nicht. Auch vorher hatte SAP seine Produkte schon mit Anzeigen in Fachmagazinen beworben. Aber lange war Marketing tatsächlich absolute Nebensache in Waldorf. Das änderte sich langsam, als Tom Pfister 1989 bei SAP anfängt. Zunächst als Marketingassistent im schweizerischen Biel, von wo aus SAP damals seine Auslandsgesellschaften koordiniert. Bald wechselt er in die USA, versehen mit dem Auftrag, SAP dort so bekannt zu machen, dass sein Chef, wenn er wenige Wochen später in Philadelphia landet, im Taxi nur "zu SAP bitte" sagen muss, erzählt Pfister. Auch wenn diese Mission nicht ganz ernst gemeint war. So versinnbildlicht Pfisters Anekdote doch, in Sachen Marketing herrscht für SAP ab den frühen 1990er Jahren ein etwas anderer Geist als bisher. Mit dem Markteintritt in den USA ändert sich die Lautstärke, mit der die Waldorfer ihre Produkte promoten. Pfister erinnert sich an einen TV-Werbespot, in dem CIOs, also IT-Verantwortliche großer Unternehmen, vor Begeisterung über R3 auf den Tischen tanzen. Außerdem versucht SAP, den Markt gewissermaßen von oben aufzurollen. Der Konzern sucht Kontakt zu Vordenkern der US-Wirtschaftswelt, um sie als Fürsprecher ihrer Produkte zu gewinnen. Das sind Leute wie der Zukunftsforscher Alvin Toffler oder der MIT-Wirtschaftswissenschaftler Michael Hammer, den das Time-Magazin 1996 auf die erste Ausgabe seiner inzwischen legendären Liste der einflussreichsten Personen des Jahres setzte. Das von Hammer propagierte Konzept des Re-Engineering forderte Unternehmen dazu auf, ihre Struktur radikal in Frage zu stellen und anschließend neu aufzusetzen, um schlanker und effizienter zu werden. Das Konzept passte zur Downsizing-Manie der Zeit. Im Jahr 1994 gaben 3 von 5 der 500 größten US-Firmen an, dass sie ein Re-Engineering-Projekt durchführen oder vorhaben, es zu tun. Klar, dass es für diese neu strukturierten und digitalisierten Unternehmen dann eine integrierte Software braucht, die den Laden zusammenhält. Außerdem knüpft SAP immer engere Bande zu den großen Beratungsfirmen. Man exportiert also das in Europa bewährte Partnerkonzept. Anders wäre die rasante Expansion in den USA auch nicht zu stemmen gewesen. Und noch eine Idee, die sich in der Heimat bewährt hatte, bringt SAP nach Amerika. Die bereits erwähnte Sapphire-Konferenz. Das Event hat seinen Ursprung im Wunsch der Kunden, sich untereinander über die von ihnen genutzte Standardsoftware auszutauschen. Also versammelt SAP im Sommer 1989 im schweizerischen Lausanne unter dem zunächst weit weniger schillernden Namen International R2 User Conference 500 Teilnehmende zum Erfahrungsaustausch. Die anwesenden US-KollegInnen von SAP wollen anschließend ebenfalls so ein Event ausrichten. Also lädt SAP einige Wochen und ein Rebranding später seine amerikanischen Kunden zur ersten Sapphire-Konferenz in Princeton. Bei der Planung konnte niemand ahnen, dass die Weltgeschichte einen besonderen Moment auf die Agenda setzen würde.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort.
Während Hasso Plattner und seine KollegInnen in Princeton über die Vorzüge der Produkte aus Deutschland sprechen, fällt dort die Mauer. Es ist der 9. November 1989. Auf die Frage, was der gebürtige Berliner nun machen werde, antwortet Plattner mit der für ihn typischen Mischung aus Lakonie und Weitsicht: Land kaufen. Auf jeden Fall entwickelt sich die Sapphire in kürzester Zeit zu einem der wichtigsten Marketing-Vehikel von SAP. Wenige Jahre später zieht die Anwenderkonferenz bereits zehntausende BesucherInnen an. Mit ihrer Mischung aus Fachvorträgen, Produktvorstellungen, Showprogramm und Party wird die Sapphire zur Blaupause für andere IT-Events. Die Konferenz bringt auch einige legendäre Momente der SAP-Geschichte hervor. Etwa, wenn Hasso Plattner mit Anzug und E-Gitarre auf die Bühne steigt. Einfach, um einmal vor so einem großen Publikum zu spielen. So seine Begründung der Musikeinlage während seiner Sapphire-Keynote im Jahr 1993. Oder die Aktion, an die sich Tom Pfister erinnert.
In Los Angeles, das war 1998, da hatten wir schon über 20.000 Leute. Da ging es so wild zu und her. Wir waren komplett ausverkauft. Dann hat ein Partner vor dem Gebäude einen ganzen Straßenzug eingemietet und hat jeden Tag einen Porsche verlost. Jetzt kann man sich vorstellen, die Leute kamen natürlich raus gegen zum Partner. Wir haben gesagt, oh nein, das gibt's ja nicht. Also das war so ein bisschen der Wild Wild West.
Bei aller Show geht es am Ende natürlich immer um das Geschäft und SAPs Image. Da hilft es, wenn man Stars wie Lady Gaga auf die Sapphire-Bühne holt, die etwas Glamour auf den deutschen Business-Software-Hersteller herabrieseln lassen. Denn bei allem Bemühen, SAP als dynamisches Tech-Unternehmen zu positionieren, Die Produkte aus Walldorf sehen sich einem Vorwurf ausgesetzt, der oft gegen Technologie aus deutscher Entwicklung vorgebracht wird. Und nicht selten zu Recht. German Overengineering. Denn, so das Klischee, sobald deutsche IngenieurInnen am Werk sind, tut ein Ding nicht einfach nur, was es soll, sondern es leistet viel mehr, auch wenn kaum jemand diese Funktion nutzt. Das kann man als Qualitätsmerkmal verstehen. Und SAP hat diese Karte gerade in den USA auch bewusst gespielt, wie sich Klaus Heinrich erinnert.
In den 90er Jahren, da war auch dieses German Engineering, also dieses Made in Germany, vielleicht noch besser in Schuss sozusagen als heutzutage. Und das wurde oft als ein Vorteil angesehen, dieses Ingenieurmäßige. Ich kenne auch, sagen wir mal, so ein paar lustige Sprüche, wo Leute gesagt haben, trau keinem Projekt, wo nicht mindestens einer dabei ist, der einen starken deutschen Akzent hatte.
Aber man kann German Overengineering auch als überflüssige Komplexität betrachten, die ein Produkt nur unnötig kompliziert macht. Das nervt Nutzende. In den USA vielleicht sogar noch stärker als in Deutschland, wo man umgeben ist von German Overengineering. Wer jemals ein Mobiltelefon von Siemens in der Hand hatte, weiß, wovon ich spreche. Der Kampf gegen den Ruf einer überfrachteten und unbedienbaren Software war ein Dauerthema für die Marketingabteilung von SAP. Und dort kam man auf kreative Ideen, so Tom Pfister. Zum Beispiel die, sich für Live-Demos auf der Sapphire-Bühne einen prominenten Unterstützer zu suchen.
SAP hatte immer den Ruf, komplex, deutsch, starr, schwierig und so weiter. Zum Teil heute leider noch. Weil du, wenn du SAP einführst, als Gewohnheitstier sind wir halt mal gewohnt, immer so zu machen und dann plötzlich kommt ein neues System, dann muss man alles ganz anders machen. Den Change mögen viele Leute halt nicht. Und da hieß es immer, ja, ist so kompliziert, bei Apple ist so einfach, wenn man aufs Handy drückt. Nein, die Idee war auch, wenn der Chef das selbst bedienen kann, dann kann es ja nicht so verdammt kompliziert sein.
Der Chef? Das war in diesem Fall Bill Gates, der in den 90er Jahren mehrfach gemeinsam mit Hasso Plattner auf der Sapphire-Bühne stand, um neue Funktionen von R3 vorzuführen. Well, thank you. It's very exciting to be here. Die 1990er Jahre sind die Dekade des rasanten Aufstiegs von SAP. Innerhalb von nur 10 Jahren vervielfachen sich Umsatz und Belegschaft. 1990 hatte das Softwareunternehmen 1700 Angestellte und einen Jahresumsatz von 500 Millionen D-Mark. 1999 erwirtschafteten 20.000 Mitarbeitende einen Jahresumsatz von 5,1 Milliarden Euro, also eine Steigerung um Faktor 20 gegenüber 1990. Mit dem Fall der Berliner Mauer und der Öffnung der ehemaligen Ostblockstaaten beginnt eine neue Welle der Expansion. Nach Österreich, der Schweiz, West- und Nordeuropa strebt SAP nun auch in den benachbarten Osten. Auch außerhalb Europas erschließt sich SAP neue Märkte. 1992 erwirtschaftet SAP bereits fast die Hälfte des Konzernumsatzes im Ausland. 1993 steht kurz nach dem offiziellen Start von R3 bereits eine Version mit japanischen Schriftzeichen bereit. 1994 startet SAP auf dem gigantischen Wachstumsmarkt China. 1996 wird der indische Ableger gegründet. In Bangalore befindet sich heute der zweitgrößte Standort des Konzerns. Es sind Jahre, in denen bei SAP Wachstumsraten von mehr als 50% normal sind. Und die Liste der weltbekannten Konzerne, die sich für R3 entscheiden, wächst und wächst. Hewlett-Packard, Coca-Cola, die Deutsche Post, Daimler-Benz, General Motors. 1997 nutzen bereits 2 Millionen Menschen in aller Welt Tag für Tag Software aus Walldorf. Hasso Plattners Strategie, über Leuchtturmkunden ganze Branchen zu erschließen, ist aufgegangen. Der ehemalige SAP-Vorstand Klaus Heinrich gerät noch heute ins Schwärmen, wenn er sich an die Boomjahre von R3 erinnert.
Wir haben dann letztendlich auch relativ schnell die ganze Hightech-Industrie gekriegt. Das war auch ein Phänomen zu der Zeit, weil da hatte jede von diesen Firmen den Eindruck, dass sie einen Wettbewerbsnachteil hat, wenn sie das R3 nicht haben. Und es war eine tolle Zeit, muss man wirklich sagen.
Der Herdeneffekt betrifft nicht nur Wettbewerber, die Angst hatten, softwaremäßig gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen zu geraten. Auch unter Firmen, die miteinander Geschäfte machen, verbreitet sich R3. Entscheidet sich ein Autokonzern für die Software, dauert es oft nicht lange, bis sich auch dessen Zulieferer bei SAP melden. Dazu kommt, dass die US-Expansion dabei hilft, bei SAP als unantastbar geltende Prinzipien zu hinterfragen. Etwa das Festgehalt von Mitarbeitenden im Vertrieb. Damit lässt sich in den USA keine halbwegs talentierte Saleskraft für SAP gewinnen. Also werden die VerkäuferInnen zunächst dort und bald überall durch Provisionen incentiviert. Eigentlich verwunderlich, dass es diesen Impuls von außen brauchte. Denn, wie wir in der zweiten Episode gehört hatten, kultivierten die SAP-Gründer ja von Tag 1 an eine ausgeprägte Wettbewerbsmentalität. Die ist auch Henning Kagermann ins Blut übergegangen, unter dessen Führung SAP zum Weltkonzern reifte.
Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich mich mal selber eigentlich ohne Not aus dem Fenster gelehnt hatte. Ich hatte nämlich mal vorgeschlagen, dass Europa 40% wächst, obwohl das Ziel war, vielleicht nur 25% in dem Jahr zu wachsen. Aber es kam gar nicht uns damals in den Sinn, zu früh auf zu niedriges Wachstum zu gehen. Das war einfach langweilig.
Wurde SAP also zum global führenden Anbieter von ERP-Software und Deutschlands wertvollstes Unternehmen einfach, weil alles darunter für Langeweile in Waldorf gesorgt hätte? Treffender ist vielleicht ein anderer Begriff, den Henning Kagermann wählt.
Ja, Sportsgeist, und dann will man ja auch irgendwann der Erste sein. Du willst ja nicht die Nummer 3 sein. Also die SAP hat es ja geschafft. Man fängt an und das ist eine kleine Firma. Und dann muss man zu Vorträgen kommen und muss sich gegen 3, 4 deutsche Firmen behaupten, die eine ähnliche Größe haben. Und da beginnt dieser sportliche Wettkampf. Wem folgen die Kunden? Wer macht die bessere Präsentation? Wer hat das bessere Konzept? Und wer liefert nachher besser? So, und dann irgendwann bist du in Deutschland die Nummer 1. Und dann geht die Expansion los. Und dann kommen Konkurrenten, dann willst du der größte Europäische sein. Ja, dann hörst du doch nicht auf. Dann willst du doch nicht sagen, okay, die Nummer 4 reicht für die Zukunft. Liegt doch auf der Hand eigentlich. Oder nicht?
Was also lässt sich aus dem kometenhaften Aufstieg von SAP lernen? Auf jeden Fall einmal mehr, dass ein Unternehmen seine Ambitionen nicht zu klein ansetzen sollte. Die Waldorfer konnten einen Generationswechsel in der IT nutzen, um sich von IBM zu emanzipieren und mit ihrer eigenen ERP-Software einen Standard zu setzen. Natürlich kam ihnen dabei die Gunst einer Epoche entgegen, in der die Welt näher aneinander rückte und die globale Wirtschaft zusammenwuchs. Vielleicht lässt sich auch lernen, dass man sich als deutsches Unternehmen nicht scheuen sollte, mit seiner Herkunft bewusst zu spielen, die Klischees zu seinen Gunsten zu nutzen und, wie der Gitarre spielende Hasso Plattner im Businessanzug, ab und an bewusst mit den Klischees zu brechen. Mag sein, dass das Label Made in Germany einmal strahlender war als im Moment, wie Klaus Heinrich sagt. Aber warum sollte sich das nicht wieder ändern? SAP hat vorgemacht, wie man mit German Engineering auch im IT-Sektor zum Weltmarktführer werden kann. Wir werden noch sehen, dass gerade die aktuellen Entwicklungen auf dem Feld der künstlichen Intelligenz das Potenzial bieten, neuartige, den Mitbewerbern überlegene Produkte zu entwickeln, auch wenn man keine Milliardensummen in das Training eigener Sprachmodelle stecken kann. Und nicht zuletzt lohnt sich der Blick zurück auf die 90er Jahre auch deshalb, weil wir gerade wieder in einer Epoche des politischen Umbruchs stecken. Phasen der Unsicherheit haben nämlich einen großen Vorteil. Sie eröffnen Möglichkeitsräume, insbesondere für neue Technologien, die helfen, effizienter und agiler zu werden. Am Ende dieser Episode erlaube ich mir darum mal ein wenig Pathos. Ich denke, gerade jetzt brauchen wir nichts dringender als Köpfe, in denen Vision stecken und das Talent, diese in Produkte umzusetzen, die die Menschheit einander wieder näher bringen, statt sie weiter zu spalten. Um aber jetzt nicht so pathetisch zu enden, habe ich ganz zum Schluss noch ein kleines Happy End. Den SAP-EntwicklerInnen ist es letztlich nämlich doch noch gelungen, R3 auf IBMs AS400 zum Laufen zu bringen. 1996, 9 Jahre nach dem Start der Arbeit an der neuen Software, war es soweit. Wir haben in der Recherche nicht herausgefunden, wie viele Kunden von SAP das tatsächlich genutzt haben. Einen aber hat Hasso Plattner selbst einmal in einem Interview genannt. Den Zoo von Sydney. Dem habe IBM eine AS400 gespendet und SAP die Software dazu. Laut Plattner lief das System tadellos und der Zoo habe nun unter anderem mit R3 die Rezepturen des Schimpansenfutters digital verwalten können. Das war die dritte Folge von Die SAP-Story, die Killer-Applikation. Und wie geht es weiter? In der nächsten Episode werden wir uns anschauen, was SAP unternimmt, um der größten Gefahr zu entgehen, die es für einen Konzern gibt, der sich auf der Höhe seines Erfolgs wähnt. den Sturz in die Bedeutungslosigkeit, weil man verpasst, mit der Zeit zu gehen. Stolz auf die eigenen Produkte, deren Perfektion, ihre Relevanz für die Kunden, das mag alles berechtigt sein. Zugleich verführt es oft dazu, dass Firmen es sich etwas zu bequem machen in ihrer Rolle als Marktführer und damit ein Fenster für agile Newcomer öffnen. Deren Produkte sind weniger ausgereift, bieten nur einen Bruchteil der Funktionalität, aber vielleicht treffen sie dafür viel exakter ein neues Bedürfnis der Kunden. In Waldorf kennen sie diese Gefahr. Als Ende der 1990er Jahre das Internet immer wichtiger wurde, wirkte SAP, der etablierte Player aus der Offline-Welt mit seiner allmächtigen ERP-Software, auf einmal alt und schwerfällig. Startups mit webbasierten Spezialprogrammen schienen an den Waldorfern vorbeizuziehen. In der nächsten Folge werden wir sehen, wie SAP damals reagiert hat, als die von den Gründern etablierte Paranoia nicht mehr ausgereicht hat, um drohende Konkurrenten mit ihren besseren Ideen rechtzeitig auszumachen. Und wir werden erfahren, wie Hasso Plattner in einer Baracke auf dem Campus der Stanford University im Jahr 2005 eine Idee entdeckt hat, die SAP helfen sollte, dass so etwas künftig nie wieder passiert. Wobei dieses Unterfangen selbst eine Wette mit unsicherem Ausgang war, wie Ulrich Weinberg sagt. Der Mann, dem diese Mission übertragen worden war.
Wir waren skeptisch. Wir haben gesagt, hier ist Kalifornien, hier ist schönes Wetter, hier ist gutes Investment, hier ist die Küste nah, ja, und hier sind Drogen auch ein bisschen stärker im Umlauf. Also ob dieser Spirit, der da zu spüren war, ob der in Deutschland auch lebbar sein wird, waren wir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Und ich auch nicht. Wir haben damals auch gesagt, wir machen keine Eröffnungsveranstaltung. Wir wissen nämlich nicht, was in einem Jahr sein wird. Und wenn das Ganze in Deutschland nicht funktioniert, kann ja sein, dann machen wir das klammheimlich wieder zu und keiner hat's gemerkt.
Die SAP-Story ist ein OMR-Original, produziert von Podstars bei OMR. Redaktion und Recherche Christian Kors. Sprecherin Julia Niemann. Projektmanagement Maxine Selke. Postproduktion und Sounddesign Hardy Haufe, Lilly Huhn und Konstantin Ihlenfeld. Coverdesign Simon Barth. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt haben. Und natürlich an unseren Partner SAP, der diesen Podcast ermöglicht hat. Insbesondere an Andrea Diedrichs und Claudio Remeth-Halfmann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.